Jedes neue Jahr bringt neue Chancen mit sich. Am Anfang eines Jahres nehmen sich Menschen immer wieder vor, etwas Neues anzufangen oder etwas nicht mehr zu tun. Es ist die Zeit der guten Neujahrsvorsätze. Was für neue Vorsätze und Ziele hast du für 2020? Was hast du dir für das neue Jahr vorgenommen? Nichts. Nichts. Es ist Zeit nutzen für Jesus, mehr Zeit mit Jesus verbringen. Ja, spannend. Evangelium leben und weitergeben. Das Evangelium leben, weitergeben. Es ist, ja? Zuerst nach Gottes Reich trachten. Es ist sehr spannend, immer wieder zu hören, was sich Menschen vornehmen. Auch ganz praktische Vorsätze. Ein Freund von mir hat mir erzählt gestern, ich habe mir vorgenommen, ein Buch im Monat zu lesen. Das gibt es 12. Spannend, oder? Oder andere Leute sagen, ich will mehr Fitness machen im neuen Jahr. Ich will ein paar Kilos loswerden im neuen Jahr. Frage, wie? Oder ich will die regelmäßige Vorsorgeuntersuchung nicht vernachlässigen, Check-up beim Arzt immer wieder vorbeigehen, ja. Oder mehr Geld sparen, weniger Plastik kaufen, weniger Zeit vor dem Fernseher verbringen oder am Smartphone. So viele gute Vorsätze. Am Morgen frühzeitig aus dem Bett aufstehen, ohne den Wecker zu snoozen, oder? Gute Vorsätze. Oder Christen sagen, ich will mehr Zeit mit Gott verbringen, mehr beten, mehr im Gottesdienst kommen, mehr in der Bibel lesen. Alles gute Vorsätze. Die Frage ist nur, was haben all diese Vorsätze gemeinsam? Sie müssen umgesetzt werden. Und oft sind sie wieder vergessen. Die haben auch gemeinsam, dass sie vor allem auf das Verhalten abzielen. Ich will im neuen Jahr etwas tun oder etwas nicht mehr tun. Das Problematische dabei ist, das Verhalten verändert sich nicht einfach so, weil ich mir etwas vornehme, oder? Sondern zuerst muss ich etwas im Denken verändern und durch eine neue Denkweise, wie ich über Gott denke, über mich selber und über die Umwelt, verändert sich mit der Zeit auch mein Verhalten. Deshalb ist die viel wichtige Frage für das neue Jahr nicht, was will ich tun oder was will ich nicht mehr tun, sondern was für ein Mensch möchte ich im neuen Jahr werden? Was für ein Mensch? Was für Charaktereigenschaften? Was für Eigenschaften sollen mich beschreiben in diesem Jahr? Was für eine Person möchte ich im 2020 sein? Und erst danach geht es um die Frage, was will ich tun, was will ich nicht mehr tun. Der Apostel Paulus beschreibt das größte Ziel, den größten Vorsatz, den wir uns als Christen überhaupt nehmen können, folgendermaßen im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 15. Hier schreibt er, wir sollen in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Wow, was für ein Vorsatz. Jesus immer ähnlicher werden. Im Glauben wachsen. Und darum geht es auch in diesem Jahr, mit dieser neuen Jahresserie Jesus-mäßig. Leben, handeln, lieben. Dass wir lernen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und Paulus sagt, bringt hier schon mal ein paar Hinweise, die uns hilfreich sind. Er sagt nicht ich, sondern wir. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Es ist nicht einfach so ein Projekt für Einzelgänger. Ich will mal Jesus ähnlicher werden. Sondern miteinander können wir Jesus ähnlicher werden. Voneinander, miteinander lernen. In einem Geist der Liebe, die Motivation soll immer die Liebe zu Jesus sein. Seine Liebe treibt uns, ihm ähnlicher zu werden. Und die Treibkraft dazu ist der Geist Gottes, der Heilige Geist, der uns überhaupt hilft, uns befähigt, Jesus ähnlicher zu werden. und an der Wahrheit festhalten. Jesus lernen wir immer mehr kennen durch die Wahrheit aus der Bibel, indem wir uns mit der Wahrheit aus der Bibel befassen. Immer wieder lesen, studieren, fragen, wer ist Jesus, wie hat er gehandelt, wie hat er geliebt, wie hat er gelebt. Indem wir uns mit der Bibel beschäftigen, können wir Jesus ähnlicher werden, im Glauben wachsen. Und deshalb werden wir in diesem Jahr das Leben von Jesus immer wieder unter die Lupe nehmen und fragen, ja, wie hat Jesus gelebt, wie hat er gehandelt, wie hat er geliebt? Und heute schauen wir uns die Kindheit und die Jugendzeit von Jesus an und fragen uns, wie können wir Jesus-mäßig wachsen? Zugegeben, von der Kindheit und von der Jugendzeit von Jesus wissen wir nicht enorm viel, oder? Wir haben nicht sehr viele Informationen. Wir kennen ja die Geschichte vom 12-jährigen Jesus, der im Tempel geht mit Maria und Josef zu einem Fest nach Jerusalem und die vergessen ihn dort. Und er unterhält sich mit den Gesetzeslehrern und alle staunen über seine Fragen. Aber sonst wissen wir nicht sehr viel. Aber der Schreiber, der Evangelist Lukas, beschreibt die Kindheit von Jesus mit folgenden Worten. In Lukas 2, 40 lesen wir, das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Und die Jugendzeit von Jesus wird folgendermaßen beschrieben. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Zunächst einmal die Frage, muss Jesus wachsen als Gottes Sohn? Warum spricht man auch bei Jesus von Wachstum an Weisheit? Hat er nicht alle Weisheit, alle Gnade? Wie ist das zu verstehen? Das hat mit dem Geheimnis der Menschwerdung zu tun. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Und wir lesen im Philipperbrief, Kapitel 2, 6 bis 7, er, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zum eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Was waren denn seine Vorrechte? Oder eine andere Übersetzung heißt, er entäußerte sich selbst. Wovon? Von einigen Eigenschaften, glaube ich. Zum Beispiel Allwissenheit, Allmacht. Darum sagt Jesus, ich weiß nicht, wenn der Tag sein wird. Er hat zeitlich, für eine bestimmte Zeit, hat er auf bestimmte göttliche Eigenschaften verzichtet, um sich mit uns als Mensch identifizieren zu können, zum sagen, hey, ich bin auch einer von euch. Deshalb, nur so können wir verstehen, dass es auch bei Jesus heißt, er wuchs, er musste auch wachsen in der Weisheit und in der Gnade, dass er in der Gestalt und im Alter wachsen musste, das ist verständlich. Aber ich glaube, Jesus ist einer von uns geworden und er ist als Baby, nicht als Erwachsener in diese Welt gekommen, um uns zu zeigen, was es heißt, Jesus-mäßig zu wachsen. Gott hätte auch seinen Sohn direkt mit 30 in die Welt schicken können, oder? Aber er hat es nicht gemacht. Das heißt, auch aus dieser Zeit können wir etwas lernen. Und ich sehe hier bei Jesus drei Wachstumsbereiche. In der Weisheit, in der Körperlichkeit oder in der körperlichen Entwicklung und in der Gnade. Jesus-mäßig zu wachsen bedeutet, in der Weisheit zu wachsen. Was für ein Mensch möchtest du im 2020 werden? Jesus, sein Leben, seine Kindheit, seine Jugendzeit ermutigt uns, motiviert uns zu sagen, ich möchte ein Mensch werden, der in der Weisheit zunimmt. Ein weiser Mensch möchte ich werden. Wie viele weise Menschen haben wir hier im Saal heute? Ja, wenn du sagst, ich bin weise, dann bist du nicht mehr weise, oder? Das ist der Punkt. Aber wer möchte in der Weisheit wachsen? Es braucht was, sich einzugestehen, ich könnte noch mehr brauchen, oder? Aber was denkt ihr, wie sieht ein weiser Mensch aus? Was macht ein weiser Mensch überhaupt aus? Er redet nicht so viel, ja. Oder er weiß, wann reden, wann schweigen, ja. Was? Prüft, hat so Urteilsvermögen, ja. Pflegt die Gottesbeziehung.
Wir dürfen Gott um Weisheit bitten.
Ja. Aber was macht ein weiser Mensch wirklich aus? Wenn wir sagen, wir wollen in der Weisheit wachsen, wie wollen wir werden? Wir müssen wollen, wohin wir. Wir müssen wissen, wohin wir wollen, oder? Ja. Er meistert sein Leben, er trifft weise Entscheidungen, sein Leben gelingt, ja. Gottesfürchtig. Demütig. Er sagt nicht, ich bin weise, oder? Also die weisen Menschen halten sich nicht für weise, oder? Und sehr spannend, sie wissen, woher die Weisheit kommt. Von Gott. Sie ist ein Geschenk, die können wir nicht produzieren, sie kann uns nur geschenkt werden von Gott. Es heißt in der Sprüche 2,6, denn der Herr schenkt Weisheit. Und in Sprüche 9,10 heißt es, alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat, den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. Damit beginnt Weisheit, dass du Gott seinen Platz zugestehst in deinem Leben, dass du ihn erst in deinem Leben sagst, ja, du bist mein Schöpfer und ich gebe dir mein Leben und ich will dich kennenlernen. Damit fängt Weisheit an. Wenn du in der Weisheit zunehmen willst, dann fang hier an. In der Weisheit kannst du auch wachsen, indem du danach in der Bibel suchst. Es gibt verschiedene Bücher in der Bibel, die heißen Weisheitsliteratur. Kennt ihr das? Das Buch Hiob, das Buch Prediger, das Buch das Hohelied der Liebe ist auch Weisheitsliteratur und das, besonders das Buch der Sprüche. Und besonders das Buch der Sprüche befasst sich intensiv mit der Weisheit. Und das Buch ist sehr praktisch, beinhaltet 31 Kapitel. Ein Kapitel für jeden Tag. Und mach mal einen Versuch, wenn du in der Weisheit wachsen willst, liest jeden Tag ein Kapitel aus der Sprüche, um in der Weisheit zuzunehmen. Darin zu wachsen kann dir helfen, auch dich mit weisen Menschen umzugeben. Hast du weise Menschen in deinem Umfeld? Hast du Leute, wo du sagst, der ist so weise, der trifft weise Entscheidungen? Dann umgib dich mit solchen Menschen, hör ihnen zu, verbringe Zeit mit ihnen, frag um Rat. Und so kannst du auch in der Weisheit zunehmen. In der Bibel werden wir vom Apostel Jakobus auch ermutigt, um Weisheit zu bitten, ganz bewusst. Er sagt hier, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Es braucht eine demütige Haltung zu sagen, es fehlt mir an Weisheit. Ja? Aber wenn wir mit offenen Händen vor Gott kommen, das ist die genau richtige Haltung, um von ihm empfangen zu können. Und ich bete Gott fast jeden Tag um Weisheit. Ich sage, keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich brauche deine Weisheit. Nimm dir vor, im 2020 ein weiser Mensch zu werden. Warum? In Sprüche 3, 13 bis 14 heißt es, glücklich ist der Mensch, der weise und urteilsfähig geworden ist. Er hat mehr Gewinn davon, als jemand, der Silber und Gold besitzt. Was bringt dir alles Geld und Silber, wenn du dumme Entscheidungen triffst? Was bringt dir alles Gold und Silber, wenn du nicht beziehungsfähig bist, wenn deine Beziehungen zerbrechen, weil dir an Weisheit mangelt? Was bringt dir Karriere und weiß ich was, wenn du und wenn dein Charakter nicht mit deinem Erfolg wächst? Es wird schwierig. Deshalb, das Kostbarste, was wir erlangen können, ist Weisheit, heißt es hier. Wachstum sehen wir bei Jesus auch in einem weiteren Bereich. Im Bereich der körperlichen Stärkeentwicklung. Das heißt, er wuchs und erstarkte oder er nahm zu an Alter. Und wir Menschen, wir tendieren dazu, oder wir Christen, das Leben zu vergeistlichen, oder? Und sagen, ja, für den Geist und für meine geistliche Entwicklung muss ich sorgen, aber dieser Körper ist nur ein Gefängnis und das ist halb so wichtig und weiß ich was. Aber das zeigt uns, indem Jesus selber einen Körper hatte, wie du und ich, dass der Körper auch wichtig ist. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Seele, Geist und Körper. Der Geist fühlt sich wohl in einem gesunden Körper, in einem Körper, auf den du Sorge trägst. Es gibt direkte Verbindungen zwischen Geist und Körper. Deshalb nimm dir auch im 2020 vor, ein Mensch zu werden, der ausgeglichen ist, der gesund lebt, der Sorge trägt auf seinen eigenen Körper. Und da gibt es zum Beispiel drei Bereiche, wo wir wachsen können. Genug Bewegung, gesunde Ernährung und genug Schlaf. Das ist die Basis. Es gibt vieles, was wir nicht machen können. Gesundheit können wir nicht produzieren, aber wir können fördern durch genug Bewegung, gesunde Ernährung und genug Schlaf. Und die Frage ist, in welchem Bereich möchtest du in diesem Jahr wachsen? Wo ist es dran, zuzunehmen, damit auch der Geist sich in deinem Körper wohlfühlt? Vernachlässige deine körperliche Entwicklung nicht. Ein dritter Bereich vom Wachstum bei Jesus sehen wir hier. Er wuchs und erstarkte und Gottes Gnade war auf ihm. Und er nahm zu an Gnade bei Gott und bei den Menschen. Dieser Bereich der Gnade. Was für ein Vorsatz für 2020. Ich möchte ein Mensch werden, auf dessen Leben Gottes Gnade ist. Ich möchte ein gnädiger Mensch werden. Was heißt das? Gnädig zu sein? Wie zeigt sich das?
Vergeben?
Auch wenn die Menschen mich verletzt haben, ich vergebe ihnen. Ich gebe ihnen nicht das, was sie verdient hätten. Ja? Ich verurteile die anderen nicht. Ich komme mir nicht besser vor als die anderen. Was heißt noch, gnädig zu sein? Barmherzig, gütig.
Langmütig,
ja. Genau. Wohlwollend, mit mir selber, mit anderen Menschen, genau. Das heißt, gnädig zu sein. Gunst, Wohlwollen, unverdiente Güte und Barmherzigkeit, so könnte man Gnade auch wiedergeben. Wenn Menschen unser Leben anschauen, sollen sie erkennen, wow, wie barmherzig ist der Gott von diesem Mensch. Und wenn sie uns erleben in unseren Beziehungen, sollen sie merken, hey, da ist so viel Barmherzigkeit, so viel Wohlwollen, so viel Gnade. Und diese Gnade ist am deutlichsten am Kreuz von Golgatha sichtbar geworden. Im Titusbrief 2, 11 bis 12 heißt es, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Am Kreuz wird Gottes Gnade sichtbar. Aber warum brauchen wir Menschen diese Gnade überhaupt? Warum? Dieser Begriff Gnade kommt eigentlich aus der Sprache der Justiz, von den Gerichtsverhandlungen. Wir sprechen von Begnadigung, oder? Was heißt das? Ich bekomme nicht das, was ich verdient hätte. In der Schweiz ist es so, du kannst wenn du irgendein Gesetz übertreten hast und ein Prozess auf dich wartet und eine Verurteilung da ist, dann kannst du ein Gesuch zur Begnadigung schreiben an die Vereinigte Bundesversammlung. Das ist die zuständige Instanz, die ist auch für Gesetzgebung zuständig und deshalb auch die einzige Instanz, die sagen kann, ich wir begnadigen dich. Das heißt, Gnade vor Recht walten lassen, statt bestraft zu werden, bist du frei, deine Schuld wird erlassen. Und so ist es auch bei Gott. Er ist die oberste Instanz. Er hat uns Gesetze und Ordnungen gegeben, damit wir ein erfülltes Leben führen können, damit unser Miteinander auch gelingt. Und deshalb sind wir auch vor ihm verantwortlich. Und indem wir Menschen immer wieder unser eigenes wollen, indem wir seine Ordnungen übertreten, machen wir uns schuldig vor Gott. Wir machen viel kaputt. Und egal, ob wir an Gott glauben oder nicht, egal, ob du an einem Richter glaubst oder nicht, irgendwann musst du trotzdem vor dem Richter auftreten, erscheinen, wenn du etwas verbockt hast. So ist es auch bei Gott. Wir müssen uns vor Gottes Richterstuhl verantworten, weil wir seine Gesetze übertreten haben. Und ich glaube, es gibt keinen, der sagt, ich habe noch nie ein Gesetz von Gott übertreten. Das ist das Problem. Aber die gute Nachricht von Jesus ist, dass er gekommen ist, um uns ein Begnadigungsschreiben zu bringen. Sagen, ich habe ein Angebot, dich zu begnadigen. Das Einzige, was du tun musst, ist, wie in einem normalen Gericht, deine Schuld einzugestehen, Reue zu zeigen und ein Begnadigungsgesuch zu stellen. Du musst das in Anspruch nehmen, damit das für dich gilt. Du kannst sagen, Jesus, ich nehme dein Angebot an. Danke für deine Gnade. Ich nehme es in Anspruch. Hast du schon mal zu Gott gerufen, Gott sei mir Sünder gnädig? Das ist ein wichtiger Schritt in deinem Leben, damit du Gottes Gnade erfahren kannst. Und diese Gnade befähigt uns, die Gottlosigkeit abzulegen, von den Begierden dieser Welt frei zu werden und ein Leben zu führen, welches verantwortungsbewusst ist, sich nach Gottes Willen richtet und dass wir so leben, dass Gott geehrt wird. Das befähigt uns Gottes Gnade, wenn wir das erfahren haben, was Gott uns geschenkt hat, das Gegenteil von dem, was wir verdient hätten, das verändert uns. Und das verändert auch unseren Umgang mit den Menschen. Wenn ich realisiere, was ich verdient hätte und was Jesus für mich getan hat, dann werde ich die anderen nicht mehr verurteilen so schnell. Dann werde ich auch barmherzig sein, weil ich weiß, ich bin auch nicht besser. Ich brauche auch Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Wie können wir in der Gnade bei Gott zunehmen? Wie geht das überhaupt? Ich glaube, indem wir uns bewusst machen, dass unser ganzes Leben nur Gnade ist, nur ein Geschenk ist. Dass du lebst, ist ein Geschenk von Gott. Dass du heute Morgen hier bist, dass du das Jahr 2020 erreicht hast, ist ein Geschenk von Gott, das konntest du nicht machen. Dass du gesund bist, ist ein Geschenk von Gott. Dass du glauben darfst, das ist ein Geschenk von Gott, das hast du nicht selber gemacht. Dass du so gesegnet bist, das ist Gnade pur. Dass du Teil seiner Kirche sein darfst, das ist Gnade, das ist ein Geschenk. Und wenn wir uns dessen bewusst machen und täglich dafür danken, nimmt die Gnade Gottes in unserem Leben zu. Und sie soll auch bei den Menschen zunehmen. Gnade, wir sollen auch in der Gnade bei den Menschen wachsen. Und das geschieht, indem wir diese Gnade von Gott immer wieder erfahren und weitergeben und uns immer wieder fragen, die Frage, die immer noch aktuell ist, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Jesus, wie würdest du handeln in dieser Situation? Jesus, ich befinde mich gerade in einem Konflikt in der Ehe oder in der Familie oder bei der Arbeit. Wie würdest du handeln? Oder ich habe eine schwierige Situation, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Jesus, wie würdest du? Was würdest du tun? Ihn fragen, frag Jesus immer wieder. Dann wird er dich befähigen, in Beziehungen zu leben, die von Gnade geprägt sind. Spannend von Jesus heißt es, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Es gibt eine Spannung zwischen Gnade oder Liebe und Wahrheit. Und Jesus vereint beides. Und bei uns ist meistens nicht so. Entweder sind wir näher bei der Liebe und bei der Gnade oder näher bei der Wahrheit. Wenn du näher an der Liebe bist, oder ich fange mal mit der Wahrheit an, wenn du näher an der Wahrheit bist, wirst du keine Mühe haben, Menschen zu konfrontieren, aber sie auch mit der Wahrheit zu verletzen. Wenn du näher bei der Gnade bist, wirst du die Menschen lieben, so richtig lieben. Aber es wird dir sehr schwer fallen, Sachen anzusprechen in ihrem Leben, die nicht richtig sind, sie zu korrigieren. Und das ist auch nicht wirklich Liebe, wenn du nicht die Wahrheit sagst. Liebe ohne Wahrheit, Gnade ohne Wahrheit, ist schwierig. Und die meisten Probleme in den Beziehungen kommen daher, dass du keine Balance hast zwischen Gnade und Wahrheit. Und die Frage ist, in welchem Bereich ist es dran, in deinen Beziehungen zuzunehmen? In der Wahrheit oder in der Gnade? Dass du in dieser Balance bist, die Wahrheit in der Liebe weiterzugeben, in voller Gnade und voller Wahrheit zu sein. In welchem Bereich deines Lebens möchtest du Jesus ähnlicher werden in diesem neuen Jahr? Wo willst du wachsen? Ich habe vor dem Gottesdienst beim Beten einen Eindruck gehabt, dass jemand da ist, der sagt, ich habe gar keine Vorsätze, Pläne und Erwartungen für 2020. Keine mehr. Du hast resigniert, du sagst, ja, für was soll ich mir etwas vornehmen, weil ich das sowieso nicht erfüllen kann. Lieber gar nichts mehr erwarten. Aber was ist das für eine Haltung, nichts mehr von Gott, nichts mehr vom Leben zu erwarten? Ich habe den Eindruck, dass Gott dir sagt, aber er hat Pläne für dich. Er hat Absichten für dich. Er hat Sachen für dich bereit. Er will dich neu mit seiner Gnade überraschen in diesem Jahr. Dich neu mit Neuen überraschen. Was für ein Mensch möchtest du im 2020 werden? Fokussiere dich nicht auf die Verhaltensänderung. Fokussiere dich auf den Charakter. Was für ein Mensch möchte ich werden? Ich habe so ein Jahreslos, ein Vers auch für unsere Gemeinde gezogen. Das war spannend, was drauf stand. Wollt ihr es wissen? Gib mir dein Herz, mein Sohn, und lass dir meine Wege gefallen. Merkt ihr? Es geht in das Gleiche. Es geht immer um Beziehung. Gott will unser Herz, nicht in erster Linie unsere Füße und Hände. Mund, sondern in erster Linie unser Herz. Und wenn wir in der Beziehung zu Gott investieren, an unseren Charakter, uns auf den Charakter fokussieren, was für ein Mensch wir werden wollen, dann werden wir auch Gefallen finden an den Wegen von Gott und wir werden immer mehr so leben, wie er will. Zuerst Charakter, zuerst das Herz und dann kommt auch das Verhalten. Mach deinen Vorsatz fest, dass du es nicht vergisst. Vielleicht schreibst du es dir in deiner Bibel. Es hilft auch, mit jemandem das zu nennen und miteinander zu beten. Und heute haben wir eine super Gelegenheit mit dem Segnungsteam gerade anschließend. Du kannst kommen und sagen, hey, ich möchte gesegnet werden. Und kannst vielleicht auch deinen Wunsch teilen, dein Vorhaben für dieses Jahr. Lass dich segnen. Im letzten Jahr habe ich auch gelernt, diese Worte über das Wachstum von Jesus zu nehmen und daraus ein Segen zu formulieren. Für mich selber, für meine Frau, für meine Kinder, für andere Menschen. Und ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, mir und den anderen täglich diesen Segen zuzusprechen. Sagen, Herr, segne mich, dass ich zunehmen darf an Weisheit, an Stärke und an Gnade bei dem Gott und bei den Menschen. Jeden Morgen segne ich meine Kinder und sage, ihr sollt zunehmen an Weisheit, ihr sollt zunehmen an Stärke, an Gesundheit, an Kraft und an Gnade bei Gott und bei den Menschen. Und ich lade euch ein, dass wir jetzt aufstehen und dass wir das tun. Dass wir diesen Segen nehmen und jemand, der links von dir ist oder rechts von dir, dass du das zusprichst, ich segne dich im Namen von Jesus, dass du zunimmst an Weisheit, Stärke und Gnade bei Gott und bei den Menschen. Und ich hoffe, dass niemand ungesegnet bleibt. Und schaut, dass ihr einander segnet, dass du jemanden findest. Ich segne dich im Namen von Jesus, dass du zunimmst. an Weisheit, Stärke, Gnade bei Gott und bei den Menschen.
Danke. Und ich segne dich im Namen von Jesus. So nehme ich an Weisheit, Stärke und Gnade bei Gott und bei den Menschen.
Danke. Gibt es vielleicht noch jemand, der noch nicht gesegnet worden ist mit diesen Worten? Kannst die Hand aufheben, ist jemand noch nicht gesegnet worden? Er hat mich gesegnet, ja. Gibt es noch jemand? Vater im Himmel, wir danken dir für dieses neue Jahr, dass wir so in diesem neuen Jahr starten dürfen. Was für ein Privileg, durch deinen Sohn Jesus Christus wachsen zu dürfen. In der Weisheit, in der Stärke, in der Gnade. Wir empfangen alles von dir, was du vorbereitet hast für dieses Jahr. Im Vertrauen, dass du ein guter Vater bist, dass du nur gute Absichten für uns hast. Und selbst die schwierigen Kapitel in diesem Jahr wirst du nutzen zu unserem Besten. Und Jesus, wir sagen dir, wir wollen dir ähnlicher werden. Befähige du uns, Heiliger Geist, du wohnst in uns. Lass, dass Jesus immer größer wird in uns, sodass die Welt erkennt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Wir danken dir für alles. Wir ehren dich, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.